Anfang des Jahres über die Jahreslosung zu predigen. Ich denke, wie sie heißt, brauche ich jetzt nicht mehr zu fragen, wenn ja ein ganzes Lied davon gesungen, obwohl dieses Jahr ja noch nicht das Poster hängt, das kommt aber noch. Aber die Jahreslosung lautet ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und sicher wisst ihr auch, wo es steht. Wo steht es? 1. Korinther 13. Richtig. Also war die Frage doch nicht so abwegig, wo ich stehe. Gell? Also ist schon nicht so ganz bekannt. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. 16, Vers 14. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Das ist ja ein Brief, dieser Korintherbrief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und Korinth war ja eine Stadt in Griechenland, circa 70 Kilometer von Athen entfernt. Sie war die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia und eine der wichtigsten Städte Griechenlands und damals aufgrund seiner Lage auch ein wichtiges Handelszentrum. Ungefähr 2/3 der Stadt waren Sklaven. Aber Korinth war moralisch verkommen und sogar in der heidnischen Welt für ihre Sittenlosigkeit bekannt. So bedeutete das Sprichwort in Korinth, Korinthia zestai, ein ausschweifendes Leben führen oder gehe zum Teufel. Und jeder Grieche hat gewusst, was ein Mädchen von Korinth ist. So wurde der Name der Stadt zum Synonym für moralische Verdorbenheit. Und diese Gemeinde in Korinth, die wurde ja von Paulus selbst auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Wir können das in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und die Bevölkerung dort war bunt zusammengewürfelt. Es gab Reiche, aber einige Reiche in der Gemeinde, aber die meisten Gemeindeglieder kamen aus den unteren Schichten. Und diese Gemeinde in Korinth, die hatte einige gravierende Probleme. Wobei das schwerwiegendste Problem ihre weltliche Haltung war und ihr Unwille, sich von diesen sündigen Praktiken ihrer Umwelt auch deutlich zu trennen. So besteht ja auch der größte Teil des 1. Korintherbriefs aus Zurechtweisung und Richtigstellung. Die ersten 14 Kapitel befassen sich in erster Linie mit falschem Verhalten und Kapitel 15 befasst sich mit falscher Theologie. Das war ja das Thema, das ist ja das bekannte Thema oder beziehungsweise das bekannte Kapitel über die Auferstehung. Und in Kapitel 16 schließlich in den Verse 13 bis 14 gibt Paulus letztlich den Korinthern 5 letzte Gebote, 5 letzte Anweisungen, wobei die letzte unsere diesjährige Jahreslosung beinhaltet. Aber schauen wir uns mal diese 5 Anweisungen in diesen 2 Versen mal etwas genauer an. So sollen wir ja uns zum einen, sagt Paulus, wachen bzw. wachsam sein. Ich lese uns nochmal Kapitel 16, Vers 13 und 14. Da sagt Paulus, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und dann kommt er über die Jahreslosung. Alles bei euch geschehe in Liebe. Also das Erste, was er hier erwähnt, die erste Anweisung heißt, wachen, wachsam sein. Das ist übrigens eine Aufforderung, zu der wir im Neuen Testament immer wieder aufgerufen werden. Der Ausdruck wird etwa 22 Mal im Neuen Testament verwendet und er meint, dass wir keine sorglose Schläfrigkeit an den Tag legen sollen. Sprich, wir sollen hellwach sein, um allen Angriffen, sei es jetzt von Seiten des Teufels oder auch von Menschen, begegnen zu können. Wir sind in Feindesland. Und ich denke, das muss uns einfach bewusst sein. Und der Teufel wird aber auch alles tun, um uns auszuschalten, um uns auf dem Weg zum Himmel zu Fall zu bringen. Nicht umsonst heißt es ja auch in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Merkt ihr auch hier wieder, seid nüchtern, wacht. Und dann heißt, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wie können wir also konkret wachen? Indem wir standhaft im Glauben bleiben. Das ist das Zweite, was Paulus hier den Korinthern mit auf den Weg gibt. Steht fest im Glauben. Wir dürfen uns keinen Augenblick vom Glauben an Christus abbringen lassen. Denn wir stehen allein durch den Glauben. Und das ist ja das, was Paulus hier auch ausdrücklich erwähnt. Steht fest im Glauben. Das heißt, wir wachen nur dann und sind wachsam, wenn wir feststehen im Glauben. Nur dann können wir auch wirklich stehen. Weil der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir werden also nur dann bestehen können, wenn wir voller Vertrauen auf Jesus blicken und auch in jeder Lage mit ihm rechnen. Nur dann können wir stehen. Aber wenn der Teufel es schafft, einen Keil zwischen uns und Jesus zu treiben, das heißt, unser Vertrauen an ihn zu erschüttern, dann sind wir in großer Gefahr. Dann ist es eigentlich bis zu unserem Fall nur noch ein ganz kurzer Schritt. Und das beweist ja gerade das Beispiel im Garten Eden. Als der Teufel es geschafft hatte, ihr Vertrauen in Gott zu zerstören, und zwar konkret in sein Wort, war ihr Schicksal besiegelt. Und deshalb stehen wir fest im Glauben. Und dazu gehört eben auch, dass wir mannhaft und stark sind. Nun, dass wir uns hier nicht falsch verstehen, das hat nichts mit menschlichem Heldentum zu tun. So heißt es ja an anderer Stelle im Epheserbrief, werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Es geht also darum, dass wir als Glaubende nicht weichlich, sondern mannhaft sind, nicht schwächlich, sondern stark. Dass wir jetzt nicht ängstlich zurückweichen oder ausweichen, sondern im Vertrauen auf den lebendigen Gott vorwärts gehen, auf seine Verheißungen. Seht ihr, das ist das, was wir als Gemeinde, wie auch als Einzelne brauchen. In diesem Vertrauen auf Jesus und auf seine Verheißungen vorwärts zu gehen. Denn wie sagte schon Joab zu Abishai, als sie in den Krieg gegen die Ammoniter und Aramäer ausrückten, wisst ihr, was sie gesagt haben? Beziehungsweise was Joab zu Abishai, das war ja sein Bruder, gesagt hat, sei stark und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Ja, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Mit ihm sind wir immer in der Überzahl. Aber wichtig ist nur, dass wir an Gott und seinem Wort auch festhalten. Komme, was wolle. Seht ihr, in den Tagen der alten Römer, da war es so, dass wenn ein Hauptmann einen Krieger irgendwo hingestellt hat, dieser im Traum nicht daran gedacht hat, diesen Posten aufzugeben. In Pompeji zum Beispiel hat man unter der Asche unter anderem eine Schildwache gefunden, die mit dem Speer in der Hand an ihrem Platze stand. Das heißt, der Krieger wich selbst dann nicht von seinem Platz, als der Vulkan der Stadt mit seinem tödlichen Ascheregen unter sich begrub. Sein Hauptmann hatte ihn dorthin gestellt, im Namen des Kaisers, und dort stand er, komme was wolle. Was für ein Vorbild für uns. Denn wie standhaft und unbeweglich sollten wir erst sein, wenn es um das Vertrauen in Gottes Wort geht. Hier darf es kein Wanken und Weichen geben. Wenn Gott was sagt, muss dies eigentlich für uns das Ende aller Diskussion sein. Das genügt. Aber, und damit sind wir jetzt bei der diesjährigen Jahreslosung angekommen, alles bei euch, so sagt es Paulus hier im Namen Gottes in 1. Korinther 16, 14, geschehe in Liebe. Oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt also, die Liebe sollte der letzte Grundstein, die Grundhaltung bei all unserem Handeln sein. Die Liebe ist das alles umschließende Band. So sagt es ja auch Paulus in Kolosser 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und um welche Liebe geht es hier? Es geht hier um die Agape-Liebe. Diese uneigennützige göttliche Liebe. Das ist das Wort, das Paulus auch hier in 1. Korinther 14, in Vers 14 gebraucht, nämlich Agape. Alles bei euch geschehe in dieser Agape-Liebe. Das heißt, alles bei euch. Und jetzt können wir natürlich auch den Namen unserer Gemeinde hier einsetzen. Alles, was bei uns hier in Göppingen, in der Baptistengemeinde geschieht, was wir tun, hier bei uns, soll in Liebe geschehen. Ob wir predigen, ob wir den Gottesdienst leiten, ob wir Kinderstunde halten, ob wir im Musikteam musizieren, ob wir lehren, ob wir putzen, ob wir ermahnen, Gastfreundschaft üben, evangelisieren oder die Finanzen verwalten. Egal was wir tun, es soll in Liebe geschehen. Was für eine Herausforderung. Alles in Liebe. Doch was bedeutet es? Wann geschieht bei uns denn alles in Liebe? Das ist doch eigentlich die Gretchenfrage, oder? Hier kommen wir doch eigentlich zum Kern der ganzen Sache. Wann geschieht bei uns alles in Liebe? Nun, es gibt ja falsche Vorstellungen von der Liebe, die korrigiert werden müssen. Im Namen der Liebe haben Christen schon ihre Familien verlassen. Alle möglichen sexuellen Sünden begangen, Gemeindezucht abgelehnt und entsprechend der zeitgemäßen Vorstellung von Liebe und Toleranz das Wesen Gottes neu ausgelegt. Obwohl ja die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, wurde sie ja zum Feind des Gesetzes gemacht. Wie die Liebe im Gegensatz zum Gesetz steht, das ist eine völlig falsche Sicht und eigentlich eine Irrlehre. Denn das Gesetz definiert Liebe. Und jeder weiß es eigentlich, wenn wir jeder von uns nach den 10 Gebote leben würde, da in unserem Land, dann hätten wir das Paradies. Denn die Liebe verabscheut alles Böse. Aber oftmals wurde die Liebe dazu benutzt, das Böse zu rechtfertigen. Ich tat's aus Liebe. Das ist so, ich sage mal, so ein allumfassender Schirm, mit dem man dann alles rechtfertigen kann. In seinem klassischen Werk Testaments of Love erklärt Leon Morris, es gibt nichts Schreckliches, was nicht schon im Namen der Liebe begangen wurde. Es gibt nichts Schreckliches, was nicht schon im Namen der Liebe begangen wurde. Und von daher ist es wichtig, dass wir wirklich verstehen, was die Bibel eigentlich über Liebe sagt. Dass wir wirklich ein richtiges Verständnis von Liebe haben. Denn seht ihr, die Liebe ist für uns als Gemeinde unentbehrlich. Und Michael Green, er hat es mal so wunderbar ausgedrückt, die Liebe ist die begehrenswerteste Eigenschaft in der Welt. Und sie ist das Herzstück der Christenheit. Die Liebe ist das Herzstück. Seht ihr, wenn ihr das Herz von jemand rausreißt oder wegnimmt, dann ist dieser Mensch tot, mausetot. Und so ist es auch bei der Liebe. Nimm die Liebe weg, dann ist alles, was wir tun, nichts. Wir mögen tun, was wir wollen. Wenn es ohne Liebe geschieht, ist alles nichts. Und darauf komme ich nachher nochmal gegen Ende drauf zurück. Wenn es ohne Liebe geschieht, ist alles nichts. Was bedeutet es also jetzt, wenn alles bei uns in Liebe geschehen soll? Was bedeutet es? Nun, die Antwort finden wir ja in 1. Korinther 13, im sogenannten Hohelied der Liebe. Klaus hat uns diesen Text ja bereits vorhin vorgelesen. Und Paulus durchleuchtet darin die Liebe eigentlich wie ein Prisma. Und wir sehen eigentlich 15 Eigenschaften, Lichtstrahlen dieser Agape-Liebe. Wobei diese Eigenschaften im Griechischen eigentlich nur mit Verben beschrieben werden. Sie konzentrieren sich also nicht so sehr darauf, was die Liebe ist, als vielmehr darauf, was die Liebe tut oder eben nicht tut. Das heißt, die Agape-Liebe, die ist aktiv. Die ist nicht abstrakt oder passiv. Seht ihr, sie empfindet nicht nur langmütig, sondern sie übt Langmut aus. Sie hat nicht nur gütige Gefühle, sondern sie handelt in Güte. Seht ihr, Liebe ist nur vollkommen, wenn sie handelt. Sprich, Liebe muss immer zur Tat werden. Denkt ihr mal an 1. Johannes 3, Vers 18. Was sagt dort Johannes? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Seht ihr, und Jesus hat uns diese Liebe ja in vollkommener Weise vorgelebt. Ich möchte jetzt nochmal die Verse 4 bis 7, 1. Korinther 13 vorlesen. 4 bis 7. Da sagt Paulus, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich kann jetzt natürlich heute Morgen nicht auf jede Eigenschaft hier ausführlich eingehen. Das wird mehrere Predigten füllen, wenn man da ausführlich darauf eingehen wird. Von daher möchte ich nur kurz auf diese Eigenschaften hier eingehen. Es geht ja darum, wie gesagt, dass wir diese Eigenschaften ausleben und dass wir sie im Umgang miteinander beherzigen. Denn seht ihr, wenn bei uns alles in Liebe geschieht, dann üben wir Langmut aus. Das heißt, dann sind wir geduldig miteinander, ohne Vergeltung zu üben, wenn uns mal Unrecht geschieht. Liebe wird auch daran sichtbar, wenn wir Güte im Umgang miteinander üben. Wie Langmut alles von anderen erträgt, gibt Güte alles für andere, selbst für die Feinde. Güte ist eigentlich das Gegenstück zu Langmut und bedeutet, nützlich, dienend und gnädig zu sein. Es ist eigentlich ein aktives Wohlwollen. Und seht ihr, wenn bei uns alles in Liebe geschieht, dann werden wir uns auch nicht gegenseitig beneiden. Denn Liebe neidet nicht. Liebe und Neid, das schließt sich gegenseitig aus. Wobei, wisst ihr vielleicht auch, ja, Neid zwei Gesichter haben kann. Zum einen bedeutet es, dass ich das möchte, was jemand anderes hat. Zum Beispiel sein schönes Haus oder seinen tollen Wagen. Ich beneide ihn um das. Ich möchte es eigentlich auch haben. Oder die zweite Möglichkeit, und die ist eigentlich noch schlimmer. Ich möchte eigentlich nicht, dass der andere hat, was er hat. Ich missgönne es ihm. Und diese zweite Art ist eigentlich mehr als selbstsüchtig. Sie wünscht jemand anders etwas Schlechtes. Genauso wird auch ein liebender Mensch, wenn er erfolgreich ist, nicht damit prahlen. Die Liebe tut nicht groß. Das Wort groß tun wird an keiner weiteren Stelle im Neuen Testament verwendet und bedeutet eigentlich eingebildet reden. Seht ihr, die Liebe stellt ihre Fähigkeit nicht zur Schau. Prahlen ist eigentlich die andere Seite des Neids. Warum? Weil Prahlen ja der Versuch ist, andere neidisch auf das zu machen, was ich selbst habe. Schau mal, mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder, mein Einkommen. Soll das nicht der andere neidisch machen? Mensch, was der hat, der ist doch toll, oder? Ja, schau mal, was ich habe, was ich bin, was ich kann. Und du? Seht ihr, was sowas tut? Das hat nichts mit Liebe zu tun. Weil es mich selber erhebt. Ich blähe mich auf. Und das sagt Paulus als weiteres, sollen wir nicht tun. Wir sollen uns nicht aufblähen. Denn die Liebe bläht sich nicht auf. Warum? Weil alles, was wir haben, sowieso vom Herrn kommt. Und deshalb haben wir doch nicht den geringsten Grund, uns zu rühmen oder aufgebläht zu sein. Ebenso benimmt sich die Liebe nicht unanständig. Auch das ist Lieblosigkeit. Denn man kümmert sich nicht genügend um diejenigen um einen herum, um sie schicklich und freundlich zu behandeln. Man kümmert sich im Gegenteil überhaupt nicht um Gefühle oder Empfindsamkeiten. Seht ihr, der lieblose Mensch ist unachtsam, er ist dominant und oft ungehobelt. Und das war bei den Korinthern der Fall. Sie waren eigentlich nahezu der Inbegriff für unanständiges Verhalten. Ich sage mal so, Unanständigkeit war eigentlich ihr Markenzeichen. Und beinahe alles, was sie taten, war unanständig und lieblos. Denn selbst wenn sie zusammenkamen, um das Herrenmahl zu feiern, waren sie ichbezogen. Paulus sagt es ja, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Ebenso sucht die Liebe nicht das ihre. Und hierin liegt vielleicht auch der Schlüssel für alles. Denn Liebe ist nicht mit den eigenen Dingen beschäftigt, sondern mit den Dingen anderer. Denkt ihr mal an Philipper 2, Vers 4. Christus sah nicht auf sich, sondern auf uns. Er sah unseren Vorteil. Aber bei den Korinthern war das nicht der Fall. Sie waren ein Beispiel dafür eigentlich, was lieblose Christen, was liebevolle Christen nicht sind. Sie waren bis zum Äußersten selbstsüchtig. Sie teilten ihr Essen bei den Liebesmahlen nicht. Sie bestanden auf ihrem Recht, sodass sie sogar Glaubensgeschwister vor heidnischen Gerichten verklagten und wollten die ihrer Ansicht nach besten Geistesgaben für sich selber. Seht ihr, sie verwendeten ihre Gaben nicht zur Erbauung der Gemeinde, sondern um sich selbst zu erhöhen. Aber wie anders sehen wir das alles bei Jesus? Jesus hat sein Leben für andere gelebt. Er war eigentlich die selbstlose oder vollkommene Verkörperung selbstloser Liebe. Er hat nie an sein eigenes Wohlergehen gedacht, sondern immer an das der anderen. Des Weiteren, sagt Paulus, lässt sich die Liebe nicht erbittern. Und das griechische Wort, das hier mit erbittern übersetzt ist, bedeutet Ärger hervorrufen. Liebe ärgert sich nicht über andere, wenn sie etwas sagen oder tun, das uns missfällt. Liebe reagiert niemals mit Selbstverteidigung oder Vergeltung. Jemand, der fest entschlossen ist, seinen eigenen Willen zu tun, ist leicht verbittert, ist leicht verärgert. Auch rechnet sie Böses nicht zu. Und hier geht es einfach darum, dass Liebe vergibt. Die Liebe führt nicht Buch, weil sie keinen Raum hat für Ärger und Groll. Das heißt, Liebe löscht Unrecht aus, bevor sie es notiert. Sie pflegt nicht die Erinnerungen an die Sünden. Seht ihr, wenn Gott die Aufzeichnungen unserer vielen Sünden gegen ihn völlig ausradiert, dauerhaft ausradiert, wie viel mehr sollten wir das dann tun, wenn uns mal Unrecht geschieht? Und sollten es vergessen, beziehungsweise vergeben. Des Weiteren freut sich die Liebe nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Das heißt, die Liebe stellt sich völlig auf die Seite des Rechts. Denn wenn wir uns über Sünde freuen, dann rechtfertigen wir sie. Man lässt Falsches dann als richtig erscheinen. Über was freuen wir uns? Stehen wir ganz auf der Seite der Wahrheit? Hassen wir das Böse? Und Böse, seid ihr böse, ist nicht irgendwas, was vielleicht der Zeitgeist gerade als böse erachtet, sondern was sich gegen Gottes Gebot, gegen seinen Willen erhebt. Was gegen Gottes Willen ist, das ist böse. Ob die Welt es so sieht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und schließlich heißt es dann noch in 1. Korinther 13, Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ihr merkt, die Agape-Liebe, die ist nicht passiv, sondern sie ist ausgesprochen aktiv. Sie handelt, sie ist an ihren Taten sichtbar. Und das ist ja genau auch die Aussage der diesjährigen Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder wie es zum Beispiel die neue evangelistische Übersetzung wiedergibt, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Dazu gibt es ein sehr schönes Lied. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Einen Moment. Ist immer dieser Vorführeffekt. Moment. Soll ich von vorne anfangen? Sag. Ja, lassen wir es halt. Bitte? Ja, ich weiß nicht, da hat irgendwie die Verbindung wahrscheinlich nicht. unser Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Eigentlich genau die Jahreslosung.
Will von der Liebe.
Oder will von der Liebe. Was geht? Ja, unser Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Ist das bei uns der Fall? Prüfen wir uns doch einmal, wie gehen wir um mit anderen? Wie tun wir unsere Dienste? Tun wir übereinander reden? Tun wir das in Liebe? Jakobus gibt uns ja die klare Anweisung, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Seht ihr, wenn wir das tun, dann hat es nichts mit Liebe zu tun. Denn Liebe sucht ja das Wohl des anderen und nicht dessen Schaden. Die Liebe schaut nicht auf sich, sondern die Liebe schaut auf andere. Und Jesus hat uns das vorgelegt. Und die diesjährige Jahreslosung fordert uns ebenfalls dazu auf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus Liebe zu anderen Gläubigen und damit auch gleichzeitig aus Liebe zu Gott. Denn ich kann nicht Gott lieben, wenn ich meinen Mitbruder hasse oder ihm Böses wünsche und Böses tue. Und frage nochmal zum Schluss, warum ist das so elementar wichtig, das in Liebe zu tun? Nun, weil wir ohne diese Liebe, ich habe es ja eingangs erwähnt, alles nichts ist. Wir mögen einen Glauben haben, der Berge versetzen kann. Wir mögen die Bibel auswendig kennen und sogar die wunderbarsten Gaben besitzen. Doch wenn wir diese Gaben ohne Liebe einsetzen, sind wir nur ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Wie es ja Paulus in 1. Korinther 13, Vers 1 ausdrückt. Ja, nach Paulus' Gedankengang gibt es nichts, was einen dauernden geistlichen Wert hat, wenn es ohne Liebe geschieht. So lasst uns diese Liebe gerade auch in diesem neuen Jahr in unserer Gemeinde praktizieren, im Umgang miteinander, in unserem Reden und in unserem Tun. Dass bei uns alles, was wir tun, in Liebe geschieht. Denn seht ihr, daran werden letztlich auch alle erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wenn wir Liebe untereinander haben. Und danach lasst uns streben zur Ehre Gottes. Amen.